ich fange jetzt einfach mal an mit dem Versuch, dass wir Jugendliche definieren. Also insgesamt muss man sagen, wir alle verstehen natürlich, assoziieren unterschiedliche Vorstellungen unter dem Begriff Jugend. Das heißt, jeder von uns hat Bilder, Vorstellungen, Erwartungen von dem, was junge Menschen sein sollen, von dem, was sie sind oder von dem, was sie mal waren. Ja. Gleichzeitig leben wir auch in einer Zeit, wo es irrsinnig wichtig wäre oder wichtig ist, ja, möglichst lange jugendlich einen jugendlichen Lifestyle zu führen. Da sieht man schon diese Ambivalenz. Ja, einerseits wird zum Teil wirklich auf Jugendliche geschimpft, andererseits will man selbst ganz lang möglichst jugendlich sein. Insgesamt ist zu sagen, die Jugend, also Jugend als Jugendphase hat früher überhaupt nicht gegeben. Das heißt, erst seit den 1950er Jahren hat sich eine Jugend- und Seniorenalter als neue Lebensphasen herauskristallisiert. Vorher hat es immer nur zwei Lebensphasen im Leben, also Phasen im Lebensverlauf gegeben, nämlich die Kindheits- und das Erwachsenenalter. Heute beobachten wir eben, dass sich das Jugendalter aber zunehmend ausdehnt. Es gibt natürlich unterschiedliche Definitionen in unterschiedlichen Disziplinen von Jugend. Ich beziehe mich jetzt ganz kurz auf eine von der Soziologie. Und da wird eben Jugend als jene Übergangszeit definiert zwischen vollständiger Abhängigkeit der Kinder und ihren Eltern oder anderen erwachsenen Bezugspersonen und vollendeter Autonomie des Erwachsenenalters. Gemeint ist hier eine reflektierte Selbstbestimmung sowie eine weitgehende ökonomische Unabhängigkeit der Eltern. Also das, was ganz wichtig ist bei dieser Definition, ist eben, dass die Jugend eine Übergangszeit darstellt, ja, und es werden eben vor allem zwei Aufgaben an Jugendliche herangetragen. Und zum einen, dass sie eben möglichst reflektiert und selbstbestimmt handeln sollen. Und das andere ist die ökonomische Unabhängigkeit. Und das kann man so als die Aufgaben sehen, die Jugendliche eben bis zum Erwachsenensein zu erfüllen haben. Jetzt ist es so, dass die Zusammensetzung der Bevölkerung sich nach Altersgruppen seit den 70er Jahren verändert hat. Das heißt, durch ein Absinken der Geburtenzahlen kommt es eben zu der sogenannten Alterung der Bevölkerung. Die 15- bis 30-Jährigen machen nur mehr 18,5% der österreichischen Population aus. Das hat natürlich enorme Auswirkungen auf gesellschaftliche Aktivitäten und die Verteilung für finanzielle Ressourcen. Das heißt, junge Generationen der unter 30-Jährigen haben es zunehmend schwerer, für ihre Belange zum einen Gehör zu bekommen und zum anderen eben finanzielle Ressourcen zu erhalten. Investitionen beispielsweise in Kindergärten, in Schulen, Ausbildungsstätten, Jugendhäuser, die Sicherung einer Infrastruktur, dann wie beispielsweise Kultureinrichtungen oder Verkehrssysteme, müssen zunehmend konkurrieren mit den Interessen der mittleren und älteren Generation. Das heißt, in einer demokratischen Gesellschaft nehmen natürlich die Bevölkerungsgruppen stärkeren Einfluss, die wahlberechtigt sind, und hier sind Kinder und Jugendliche einfach bis 16 Jahre ausgeschlossen. Wodurch es eben für ältere Generationen einfach durch ihr zahlenmäßiges Gewicht leichter ist, sich Gehör zu verschaffen. Zudem ist es so, dass eben eine soziale Sicherungspolitik zwar die mittleren und älteren Generationen berücksichtigt, Kinder und Jugendliche erfahren aber eben nicht eine gleiche Absicherung, sondern stehen eben immer in Abhängigkeit zu ihren Erziehungsberechtigten, beispielsweise eine Kindergrundsicherung, wie es in skandinavischen Ländern gibt, wird zwar vielfältig diskutiert, ist aber bei Weitem noch weit entfernt, dass das in Österreich eingeführt wird. Genau. Jetzt werde ich kurz auf eben versuchen darzustellen, was die heutige Jugendgeneration ausmacht, ja, was sie unterscheidet vielleicht von früher, wobei hier wirklich zu sagen ist, man kann von der Jugend halt eigentlich nicht sprechen. Vor allem heute, weil wir es einfach eben durch die durch die zunehmende Verlängerung der Jugendphase, von der ich vorher schon gesprochen habe, die eben früher beginnt und später endet, man einfach nicht von der Jugend sprechen kann. Das heißt, es sind alles einfach Tendenzen, die ich erwähne und die man aber einfach nicht über eine Jugend drüber stulpen kann. Jugend eben insgesamt als Übergangsphase ist eine Zeit des Wachsens, Werdens und sich Entwickelns. Übergänge unterscheiden sich aber natürlich nach Geschlechts- und Milieuzugehörigkeit. Das heißt, nach wie vor nehmen ganz starken Einfluss auf das, wie Übergänge ausgestaltet werden können, das Elternhaus, Schule, der Arbeitsmarkt, aber eben auch gesellschaftliche Entwicklungen, auf die ich später noch eingehen werde. Genau. Was heute eben charakteristisch ist für die Jugend, ist das, dass die Lebensphase Jugend große Freiräume für die Gestaltung der Lebensführung sowie Räume zum Experimentieren bietet. Ja. Ist zum einen gut, ja, verlangt aber auch von den Jugendlichen hohe Kompetenzen, diese Freiräume produktiv nutzen zu können. Genau, also sind auch einfach nicht nur, also das sind nicht nur Pluspunkte, das heißt quasi freie Gestaltungsräume damit gegeben, sondern fordert einfach wirklich den Jugendlichen auch viel ab. Idealtypische prägende Lebensereignisse, um eben quasi vom Jugendlichen zum Erwachsenen zu werden, ist zum einen das Hineinwachsen in eine Konsumentenrolle, das Einnehmen einer politischen Bürgerrolle und die Heirat bzw. Familiengründung. Jetzt wissen wir natürlich alle, dass diese Ereignisse heute nicht mehr so klar ablaufen, sondern eben zum Teil einfach früher oder später stattfinden bzw. zeitlich weit auseinander liegen oder im Lebensverlauf einfach gar nicht mehr verortbar sind und gar nicht mehr vorkommen. Gründe hierfür sind natürlich die Bildungsexpansion, das heißt, junge Menschen verbleiben zunehmend viel länger in Ausbildungszusammenhängen und zudem gibt es einfach vor allem für junge Menschen zu wenig Arbeitsplätze. Eine Konsequenz daraus ist eben, dass die finanzielle Abhängigkeit von den Eltern nicht mehr so klar abgrenzbar ist. Das heißt, Jugendliche sind auch lang noch, wenn sie schon von zu Hause auszogen sind, immer noch phasenweise finanziell abhängig von ihren Eltern. Gleichzeitig arbeiten aber immer mehr Schüler und Schülerinnen nebenbei, was wir eben auch beobachten. Das heißt, die Abfolge Schule, Ausbildung und Beruf erfolgt nicht mehr selbstverständlich und bruchlos. Der Auszug aus dem Elternhaus ist nicht notwendigerweise für immer. Das heißt, viele junge Menschen, die schon ausgezogen sind, ziehen wieder zurück zu ihren Eltern für bestimmte Phasen im Leben. Der Auszug aus dem Elternhaus erfolgt auch phasenweise immer später, vor allem Männer, also in der Soziologie nennt man das die Nesthocker, ja, ist auch oft so, dass die einfach erst später ausziehen. Zudem leben junge Menschen noch vor einer Familiengründung, wenn sie eine gründen, häufig mit einem oder eben auch mit mehreren Partnerinnen zusammen oder beispielsweise in Wohngemeinschaften etc. Insgesamt muss gesehen werden, dass Menschen während ihres gesamten Lebensverlaufs in unterschiedlichen Lebensformen, vor allem in den Städten, leben. Also genau. Hier ist auch zu sagen, dass das jetzt keine neue Entwicklung ist, ja. Also von der sogenannten Pluralisierung der Lebensformen spricht man immer, dass eben neue Lebensformen entstehen. Man muss sagen, dass eigentlich das Leben in der bürgerlichen Kernfamilie, wie es eben immer gesagt wird, also das ist so quasi das Normale und alle anderen Lebensformen sind abweichend, ja. Dass das eigentlich nur eine kurze Phase, das nennt man das Golden Age of Marriage, in den 50er und 60er Jahren sehr dominant war. Ja. Und davor aber immer mehrere Lebensformen, mit denen die Menschen gelebt haben, gängig waren. Genau. Was wir sehen, ist eben, dass an Jugendliche heute enorm hohe Anforderungen gestellt werden. und die Bewältigung der Entwicklungsaufgaben, auf die ich vorher eingegangen bin, einfach mit einer höheren Komplexität verbunden sind. Eben, es besteht zwar für Jugendliche die Möglichkeit, ihre persönlichen Interessen und Bedürfnisse zu praktizieren, um diese aber eben zu verwirklichen, sind enorme Kompetenzen notwendig. Für den Erwerb existieren aber ungleiche Bedingungen. Das heißt, Armut und Bildung sind vor allem in Österreich, aber natürlich auch in anderen Ländern, nach wie vor in einem sehr starken Ausmaß vererbt. Jugendliche aus benachteiligten Lagen können da oft nur schwer mithalten und werden auch immer wieder vom man spricht auch immer wieder von den Modernisierungsverlierern. Dazu zählen natürlich vor allem Kinder und Jugendliche als Migranten in den Familien, aber eben auch aus Einelternfamilien. Genau. Der Einstieg ins Berufsleben scheint mit vielfachen Herausforderungen in Verbindung. Ja? Also es ist für junge Menschen einfach nicht mehr, auch wenn sie gut ausgebildet sind, nicht mehr einfach einen geeigneten und adäquaten Job zu finden. Ja. Klagen über die Jugend gab es schon immer, genauso wie eine romantische Verklärung. Das habe ich eben am Anfang gesagt, wir alle haben ganz tolle Vorstellungen, wie Jugend sein soll, wie unsere Jugend war. Natürlich auch Volksschulkinder haben ein ganz klares Bild, wie es mal ist, jugendlich zu sein. Ja. Vielfach hängt es einfach damit zusammen, dass Jugend als Lebensphase ganz oft mit uniformen Wünschen und Bedürfnissen beladen wird. Ja. Also Jugend gilt ganz oft als Projektionsfläche für eben auch die drängendsten Probleme unserer Zeit. Genau. Aber eben wie schon vorher gesagt, die Jugendphase an sich ist halt immer auch als ein Teil der Gesellschaft mit ihren aktuellen Themen zu sehen. Ganz spannend ist, kann man das gut sehen, ja, wie sich selbst, also als welche Generation Jugendliche sich selbst einordnen. Und da haben wir eben eine Befragung durchgeführt mit der Frage, es wird viel über die heutige Jugend gesprochen und sie wird dabei ganz unterschiedlich beschrieben. Wie siehst du persönlich die heutige Jugendgeneration? Und da sieht man halt ganz weit oben bei 70% beschreibt sich die Jugend selbst, also beschreiben sich junge Menschen selbst zwischen 16 und 29 als verunsicherte Generation, an zweiter Stelle als angepasste Generation, an dritter Stelle als planlose Generation, dann als erfolgsorientierte Generation, als erschöpfte Generation, genau, und also die anderen werde ich jetzt nicht mehr auflisten. Aber eben, also ganz zentral ist einfach die verunsicherte Generation. Und da werde ich im Laufe des Vortrags einfach noch eingehen, dass das sehr prägnant ist für die heutige Jugend, wie sie sich auch selbst sieht und wo einfach die Bedürfnisse und genau liegen. Jugendliche in Österreich, können wir froh sein, ist trotzdem so, dass sich überwiegend zufrieden mit ihrer gegenwärtigen Lebenssituation fühlen. Vor allem männliche Befragte fühlen sich zufriedener als weibliche Befragte. Ja. Wobei das eben auf die Lebenssituation, bei der gesamtgesellschaftlichen Lebenszufriedenheit ist es genau umgekehrt. Ja, das komme ich später noch zu. Eben zwei Drittel der Befragten blicken der persönlichen Zukunft positiv entgegen. Ein Drittel glaubt, gleichermaßen durch Höhen und Tiefen gehen zu müssen. Wobei hier auch wieder zu sehen ist, dass Befragte mit Matura, beziehungsweise jene Befragte, die sich in Ausbildungen befinden, die mit Matura abschließen, also ihre Zukunft bei Weitem mit mehr Zuversicht entgegenblicken. Anders ist es bei der gesamtgesellschaftlichen Zukunft. Ja. Die wird nämlich nicht so positiv gesehen wie die persönliche. Also da ist es tatsächlich so, dass ein Drittel die gesellschaftliche Zukunft eher düster bewertet. 45% sieht die gesellschaftliche Zukunft gemischt und 22% sehen sich als Zukunftsoptimisten, immerhin. Und genau, da ist eben der genaue Unterschied. Die weiblichen Befragten sehen die gesellschaftliche Zukunft etwas weniger pessimistisch als ihre männlichen Jugendlichen. Genau. Die Gründe für die Unterschiede der Bewertung der persönlichen und der gesamtgesellschaftlichen Zufriedenheit können wir ganz leicht sehen, hängt einfach damit zusammen, dass die Befragten sich in der Leistungsgesellschaft zunehmend auf sich alleingestellt sehen. Ja. Sie haben weniger Vertrauen in gesellschaftliche Institutionen, sondern aber ein großes Vertrauen in ihre Selbstwirksamkeit. Das heißt, sie selbst fühlen sich verantwortlich für die Gestaltung ihres Lebens und sehen nicht andere in der Verantwortung. Ja. Lebensthemen, die den Jugendlichen wichtig sind, sind bessere Berufschancen, mehr und bessere Ausbildungschancen, Freizeitspaß in der jugendlichen Gesellschaft mit Gleichaltrigen, dann die Mobilität, zum einen eine Freizeitmobilität, dass eben auch in der Freizeit Freizeitaktivitäten möglich sind, die einfach leistbar sind. Darunter versteht sich Mobilität, ja, und eben auch berufliche Mobilität. Und ganz wichtig, Wohnen und ein Lebensstandard zu akzeptablen Lebenserhaltungskosten. Also das sind jetzt alles eigentlich eher Grundbedürfnisse, meiner Meinung nach. Ja. Das sind jetzt keine großartigen Sachen, die sich Jugendliche wünschen. Hier sieht man, welche Lebensbereiche Jugendlichen wichtig sind. Ja. Und da sieht man schon eine Veränderung noch von 1990 bis 2011. Ja. Gefragt wurde, bitte sag mir für jeden Bereich, ob er dir ziemlich wichtig, sehr wichtig, nicht sehr wichtig oder überhaupt nicht wichtig ist. Und da sehen wir, dass Familie wirklich ganz oben ist. Was noch 2000 Freunde und Bekannte waren, hat sich jetzt verlagert. Also die drei wichtigsten Bereiche, kann man so sagen, sind Familie, Freunde und Bekannte und Freizeit. Wohingegen Politik, Religion eher im unteren Feld angesiedelt sind. Ich werde dann noch später auf diese Wichtigkeitseinschätzung von den Lebensbereichen eingehen und was es da auf sich hat. Ja. Weil ich vorher gesagt habe, natürlich sind Jugendliche immer im Kontext ihren gesellschaftlichen Entwicklungen zu sehen, werde ich jetzt mal kurz darauf eingehen, in welcher Gesellschaft wir eigentlich leben. Ja. Also es ist eben zu unterscheiden zwischen drei Entwicklungen, die das Leben der Menschen heute bestimmen. Und zum einen ist es die Individualisierung bzw. eine Singularisierung, eine Entstrukturierung und eine Pluralisierung. Die Pluralisierung meint, dass eine unüberschaubare Vielfalt an Lebensentwürfen den Menschen zur Verfügung steht. Ja. Eine unüberschaubare Vielfalt natürlich auch an kommerziellen Angeboten. Das sieht man, wenn man in den Supermarkt geht und hunderte verschiedene Joghurtsorten zur Verfügung hat. Und natürlich für die Jugendlichen eine unüberschaubare Vielfalt an Möglichkeiten der Biografiegestaltung. Das stellt sich schon mal die Frage, was mache ich nach, mache ich noch eine weitere Ausbildung, mache ich eine Lehre, mache ich noch eine weiterführende Schule, etc., etc. Dass natürlich nicht für alle Jugendlichen die gleichen Möglichkeiten für die Biografiegestaltung bestehen, habe ich eh vorher schon erklärt, genau. Gleichzeitig sind aber mit dieser Vielfalt an Möglichkeiten, ja, Jugendliche auch gezwungen, autonome Entscheidungen zu treffen, womit natürlich auch ein Gefühl der Überforderung hergehen kann. Das heißt, Entscheidungsfreiheit ist immer auch im Kontext von Entscheidungszwang zu sehen. Genau. Dann die Entstrukturierung meint, dass es heute nicht mehr so klar ist, an welchen Werten und Normen sich Jugendliche orientieren sollen. Traditionelle Institutionen der Wertevermittlung haben zwar nicht ganz, aber schon ein gewisses Grad an Bedeutung verloren. Beispielsweise der Einfluss von Kirchen, Parteien, Verbänden hat einfach wirklich abgenommen. Das heißt, das Individuum ist nicht mehr so stark in institutionelle Strukturen eingebettet. Und die Jugend kann nicht mehr in dem gleichen Ausmaß wie früher auf traditionelle Rollen und Lebensmuster zurückgreifen, sondern ist dazu gezwungen, sich quasi täglich selbst neu zu erfinden. Ja. Genau, und da komme ich eben schon in dem Zusammenhang auf die Individualisierung. Das Individuum wird zentraler Bezugspunkt für sich selbst und die Gesellschaft. Ja. Was heißt das jetzt? Das Individuum steht zunehmend für sich selbst im Mittelpunkt und muss sich ständig neu erfinden. Ja. Individualität wird ganz groß geschrieben und junge Menschen sind zunehmend darauf angewiesen, möglichst individuell, möglichst nicht angepasst zu sein an alle anderen, sondern einen eigenen Lebensstil sich abzugrenzen von anderen. Genau. Damit in Zusammenhang ist es so, dass posttraditionelle Gemeinschaften entstehen, wie beispielsweise Szenen, die einfach einen geringeren Grad an Verbindlichkeiten aufweisen. Zudem ist es so, dass Lebensstile und Moden Bedeutung gewinnen. Dennoch darf man nicht vergessen, dass Herkunft, Familie und Milieus immer noch eine prägnante Rolle für die Möglichkeit der Ausgestaltung spielen. Genau. Genau. Hier möchte ich jetzt eingehen auf Nachtweh, ja, ein deutscher Philosoph, ja, der vom Weg in die Abstiegsgesellschaft spricht. Ja. Also durch die Dominanz der Konkurrenzgesellschaft, in der der Markt den Staat beherrscht, ist es so, dass Menschen immer weniger soziale Rechte haben. Zudem verlieren Bürger immer mehr ihren Einfluss auf politische Entscheidungen, während aber ökonomische Eliten und Konzerne ihre Macht zunehmend ausbauen. Das heißt, Menschen haben immer weniger soziale Rechte. Damit in Zusammenhang sieht Nachtweh, dass ein neuer Konformismus besteht. Das heißt, die Menschen beginnen damit, sich immer mehr anzupassen und sich immer vorsichtiger und kalkulierter zu bewegen. Ja. Es entsteht eine neue Kultur des Erfolgs. Das heißt, es kommt nicht nur mehr auf die Leistung an, die Menschen erbringen, sondern vielmehr geht es darum, was führt diese Leistung, die nicht die Leistung sein muss, sondern was bringt mich zum Erfolg? Ja? Wie kann ich was präsentieren, damit es einfach erfolgreich ist, damit es gut dargestellt wird? Ja? Also es geht eben nicht mehr um die Leistung, sondern es geht eher um die Hervorbringung, um die Fähigkeit, das gut zu präsentieren, auch wenn es gar keine Leistung in dem Sinn eigentlich ist. Ja? Damit in Zusammenhang sieht Nachtweh, dass es für Menschen zunehmend schwierig ist, ja, auf der gleichen Position, also die gleiche Position erhalten zu können. Er sieht so, dass die Menschen, er beschreibt es eben mit der Rolltreppenmetapher, ja, und sieht es, dass die Menschen zunehmend auf der Rolltreppe in die gegengesetzte Richtung einfach angehalten sind, immer raufzugehen, eben um auf der gleichen Position zu stehen zu können und einfach nicht in den Zug runtergezogen werden und in eine entkoppelte Unterschicht driften. Genau, das mit der Leistungs- und Erfolgsgesellschaft habe ich jetzt eh schon beschrieben. Also es wird immer wichtiger, wie präsentiere ich mich, wie kann ich mich gut darstellen, und es geht nicht mehr so sehr um die Leistung, sondern einfach um das, was zum Erfolg führt. Dadurch ist es natürlich so, dass sich Jugendliche zunehmend, also durch diese ganzen Entwicklungen, ja, durch das, dass Menschen einfach immer mehr auf sich selbst schauen müssen und einfach selbstverantwortlich sind für ihr eigenes Leben, für die eigene Gestaltung ihres Lebens, hat die Jugend, also in der Jugendforschung ist belegt, dass sich Teile der Jugendlichen zunehmend unter Druck fühlen. Durch das Bildungssystem, durch soziale Erwartungen, vor allem Leistungserwartungen auch der Eltern. Ja. Das heißt, Jugendliche fühlen sich zunehmend unter Druck gesetzt und empfinden ein Stressempfinden. Genau. Ein Drittel der 14- bis 19-Jährigen der Jugendwertestudie von Heinzelmeier und Ickrath fühlte sich von ihren Eltern zunehmend unter Druck gesetzt, sowohl in der Schule als auch in der Arbeit. Schülerinnen einer Untersuchung von Großecke erwähnten sich, unter Druck zu fühlen, bezüglich ihrer Selbstdefinition als Frau. Für sie, also sie fühlten sich nicht nur unter Druck gesetzt, hübsch zu sein, ja, und durch eine mögliche Reduzierung auf den Körper, sondern eben auch, weil an sie erwartet wird, dass sie selbstständig sein sollen, dass sie eigenständig sein sollen, dass sie richtige Entscheidungen treffen sollen und so weiter. Also genau dieses, was eben, also was man auch subjektivieren nennt, ja, dieses Selbstverantwortlichsein für dein Leben und du musst immer auf dich schauen, ja, setzt einfach Jugendliche unter Druck. Genau, natürlich kann man nicht nur sagen, ja, da sind jetzt die Eltern schuld, sondern was wir eben beobachten, ist eine zunehmende Pädagogisierung der Elternrolle, die einfach auch Eltern unter Druck setzt. Ja. Elternschaft wird zunehmend voraussetzungsreicher. Elternschaft ist nicht mehr einfach nur da. Ja. Es reicht nicht einfach nur, Eltern zu sein, sondern Leitbilder wie gelingende Elternschaft, Familienmanagement, verantwortungsvolle Elternschaft, qualitative Elternzeit, veränderte Erziehungsstile sind einfach zunehmend dominanter. Das heißt, es ist heute viel voraussetzungsreicher, ein Elternteil zu sein, als es früher war. Gleichzeitig ist es so, dass eine vollwertige Integration ins Erwerbsleben erwartet wird. Und wenn das nicht möglich ist, ja, fallen auch die ökonomischen Ressourcen weg. Das heißt, der Staat gleicht das einfach nicht aus. Das heißt, Familie und Beruf gerecht zu werden, stellt Eltern vor enorme Herausforderungen, das beide in Balance zu bringen, das auszutradieren die ganze Zeit. Familie ist eben nicht mehr einfach nur so da, sondern wird eben zur komplexen Herstellungsleistung, wodurch natürlich auch Eltern zunehmend gestresst sind, was eben in weiterer Folge eine Auswirkung auf Kinder und Jugendliche auch hat und sie sich dadurch natürlich auch gestresst fühlen. Ja. Jetzt stellt sich die Frage, wie gehen junge Menschen mit diesen gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen um? Ja. Und da gibt es unterschiedliche Strategien, wie Jugendliche damit umgehen. Wenn man sich anschaut, woran sich junge Menschen heute orientieren, ja, dann sieht man eben durch deine ganz persönlichen Werte, durch deine Gefühle, also auch wieder, die Jugendlichen sehen sich selbst in Verantwortung und Werte der Familie, Menschenrechte sind auch wichtig oder Werte, die die Freunde vertreten, sind auch wichtig. Was nicht ganz oben ist, sehen wir, das sind materielle Dinge wie Geld oder persönlicher Nutzen, was ja ganz oft auch den Jugendlichen zugeschrieben wird, dass sie so egoistisch sind und so weiter. Also das belegt die Studie auf jeden Fall nicht. Wodurch Jugendliche ihre Werte gewinnen, ja, zeigt hier eine qualitative Studie ganz gut. Und zwar, Werte werden von der heutigen jungen Generation so verstanden als was Individuelles und jeder hat andere Werte. Als ein Geländer, an dem man sich festhält und dann entfernt man sich auch wieder. Man muss einfach eben die Werte auf die Alltagstauglichkeit testen, das heißt in der Praxis auf deren Brauchbarkeit überprüfen. Also hier sieht man eben auch wieder ganz stark dieses Eigenverantwortliche, wie sich eben auch Jugendliche wirklich auch fühlen. Genau. Das Bedürfnis nach Halt im Leben steigt weiter an. Also hier sieht man im Vergleich von 2011 zu 2016 ist ein Anstieg von 7% bei jungen Menschen zu beobachten. Und das steigt nämlich wirklich auch stetig. Genau. was zur Folge hat, dass bei Jugendlichen ganz stark das Streben nach Sicherheit einsetzt. Ja. Das Wachstumsdenken und Fortschrittsideologien funktionieren nicht mehr im gleichen Ausmaß. Der Wohlfahrtsstaat gibt nicht mehr die Sicherheit her, die es einfach früher gegeben hat. Ja. Zudem ist es so, dass Jugendliche und Kinder auch in vielfachen Krisenzeiten aufwachsen. Also die Wirtschaftskrise, Flüchtlings-, Banken-, Finanz-, Euro-Schuldenkrise ist in aller Munde. Mit dem wachsen Kinder und Jugendliche heute auf. Ja. Trotz guter Ausbildung bestehen Unsicherheiten, einen guten und sicheren Vollzeitjob zu bekommen. Das heißt, für die jungen Menschen heute oder für Menschen insgesamt bestehen wenig Sicherheiten, aber eben ein hohes Risiko. Und dieses Streben nach Sicherheit, also die Sicherheit wird vor allem versucht, wenn ich jetzt nochmal kurz auf die Lebensbereiche, die Jugendliche als wichtig bewerten, eingehe, da waren eben die drei Bereiche Familie, Freunde und Freizeit ganz oben. Und da sieht man, also genau im sozialen Nahbereich den schreiben junge Menschen heute Sicherheit zu. Ja. Und vom sozialen Nahbereich wird Geborgenheit, Unterstützung und Spaß und Vergessen erwartet. Das heißt, ein harmonisches Familienleben, gute Freundinnen, gegenseitiges Vertrauen in Liebesbeziehungen wird von jungen Menschen als Airbag wahrgenommen. Jedoch muss gesagt werden, ja, dass sich die Familienbilder der Jugendlichen nicht nur eben an der bürgerlichen Kernfamilie orientieren, sondern dieses zwar als romantisch verklärtes Ideal und als erstrebenswert zwar wirkt, ja, in der Realität sehen aber junge Menschen es schwer realisierbar. Das heißt, junge Menschen haben ein breites Bedeutungsspektrum des Begriffs Familie. Der Familienbegriff hat sich für junge Menschen sehr stark erweitert. Das heißt, zur Familie werden eben nicht nur Mutter, Vater, Kind gezählt, sondern eben auch entfernte Verwandte, Stiefeltern, Stiefgeschwister, enge Freundinnen, Mitbewohnerinnen, Haustiere etc. Eine konkrete Familienplanung ist bei den 14- bis 90ern noch kein Thema. Vielmehr ist es so, dass sie sich durch die Flexibilisierungszwänge des Arbeitsmarktes und eigene Karriereambitionen sehen sie einfach eine eigene Familie als eher unvereinbar. Trotz dieser Offenheit des Familienbegriffs von jungen Menschen ist es so, dass wir eine Retraditionalisierung vorfinden. Ja. Das heißt, von Traditionen wird Sicherheit erwartet, alte Werte wie Sparsamkeit, Sauberkeit und Ordnung gewinnen bei den jungen Menschen zunehmend an Bedeutung. Das heißt, in einer Gesellschaft, die vielfältig von Unsicherheiten geprägt wird, ist es ganz oft so, dass sich Menschen auf frühere Lebensentwürfe und Altbewährtes zurückbesinnen. Und das sieht man ganz klar an den Anstieg der Zustimmung der folgenden Aussagen. Und zwar im Vergleich von 2005 auf 2012. Ich lese das mal kurz vor. Also der Beruf der Hausfrau ist genauso erfüllend wie jene andere berufliche Tätigkeit. Hier sieht man also, das Orange ist eben 2012 und das Gelbe ist 2005. Dann Frauen finden nur Bestätigung, wenn sie Partnerschaft, eigene Familie aufbauen. Es ist richtig, dass sich Frauen um Haushalt, Kinder kümmern, Männer Geld verdienen. Männer sind begabter bei logischem Denken, Technik für Frauen, daher manche Berufe nicht ausübbar. Also hier sieht man ganz klar einen Anstieg. Das sind übrigens nur die weiblichen Befragten ausgenommen. Genau. Daran erkennt man, dass sich der Feminismus im Wandel befindet, wobei ich nicht sagen würde, dass es um einen Rückgang des Feminismus geht, ja, sondern er wird heute einfach sehr divers diskutiert und sehr divers einfach begriffen. Der Wunsch nach Sicherheit ist trotzdem so, dass gute alte Werte an Bedeutung gewinnen, eben wie diese Sauberkeit, Ordnung und so weiter. Die Hausfrau- und Mutterrolle bietet eben genau diese Sicherheit, nämlich vor allem für diejenigen, die eben nicht hochqualifiziert sind und im Beruf Sicherheit erlangen können. Die Rolle der guten Mutter, die sich um alles gut kümmert, die 24 Stunden fürs Kind da ist, noch nebenbei arbeitet, und aber nicht zu viel, die bleibt nach wie vor bestehen. Trotz dieser Öffnung des Familienbegriffs bei jungen Menschen ist trotzdem zu beobachten eine Idealisierung der Kernfamilie. Ja. Das heißt, Familien werden aufgeladen mit vielfältigen Sehnsüchten und Erwartungen, die natürlich Familien in der Praxis nur schwer ausüben können. Die Kernfamilie wird im Vergleich zu anderen Familienformen und Lebensformen nach wie vor als ideal bewertet, wodurch so ist, dass andere Familien und Lebensformen, wie beispielsweise Elternfamilien, Stieffamilien, nicht als erstrebenswert gelten. Forschungsergebnisse haben allerdings dennoch gezeigt, ja, dass Kinder in ganz unterschiedlichen Familienformen sich trotzdem gut und gesund entwickeln. So, das waren jetzt quasi die Entwicklungen, von denen wir ausgehen. Und da entwickeln junge Menschen unterschiedliche, aber auch, also nicht nur junge Menschen, sondern auch wir, unterschiedliche Umgangsstrategien. Ja. Und eine Umgangsstrategie bildet eben der supercoole Mensch. Ja. Eben durch die beschriebenen Verhältnisse entwickelt sich eine gefühllose und unberührbare Kultur. Der supercoole Mensch tritt in Klicken mit schwachen Bindungen auf und lebt eher einfach eine kühle Oberfläche. Die Coolness kreist primär um einem selbst. Das, was ich eh gesagt habe, die Leute fühlen sich, oder beziehungsweise die jungen Menschen fühlen sich zunehmend einfach selbstverantwortlich für ihr Leben. Genau. Warum diese Lehre? Ja? Es geht in der supercoolen Welt ja nicht mehr darum, eben um Leistung und es zählen nicht mehr die Inhalte, sondern vielmehr zählt eben das, wie was präsentiert wird. Wie quasi der Körper, wie das Selbst dargestellt wird. Ja. Gewinner ist der die Nichtigkeit am besten verpackt und inszenieren kann. Das heißt, nichts oder eben auch alter Käse wird einfach neu benannt und scheint in einen ganz neuen Glanz. Ja. Konzepte und Pläne müssen nicht mehr neu entwickelt werden, sondern die werden einfach nur umgewandelt und genau einfach gut präsentiert und dann quasi gut verkauft. Ja. Dadurch entsteht eine Unsicherheit, ja, wem noch vertraut werden kann. Das heißt, es erscheint alles eher als gefaked, ja, als nicht echt. Und man selbst lenkt möglichst von den eigenen Fakes ab, indem man die Fakes von anderen, von den anderen Wettbewerbern quasi ablenkt. Diese Entwicklung spricht für ein Zeitalter der reinen Kommunikation und eher eben auch einer inhaltslosen, aber gut performten Kommunikation. Am Ende erscheint nichts mehr richtig und auch nichts mehr falsch. das ist eine Kultur, also genau, da geht es jetzt nicht um eine Jugendkultur in dem Sinn, dass die Jugendlichen das so ausüben, sondern da geht es um das, was einfach passiert und wie sich eine Generation super cool herauskristallisieren kann. Ja. Junge Menschen oder Bürger können nimmer mehr vertrauen, weder in die Politik, in die Wirtschaft noch in die Medien. Ja. Die Helden unserer Zeit sind eher lächerlich geworden, die ausschließlich auf Volksbelustigung dienen. Das heißt, junge Menschen fehlt es einfach auch an Idealen. Ja. Dadurch entwickelt sich eine Jugend oder eine Kultur, die zunehmend erwachsen ist, nüchtern und müde geworden ist. Und es entsteht eine Form der Ironie, also das heißt, ich distanziere mich von mir selbst, indem ich alles einfach lustig auffasse, indem ich einfach Sachverhalten mit Ironie begegne, um mit Gefühlen der Überforderung zurechtzukommen. Das heißt, man kann die Ironie als Praxis und die supercoole Distanzierung, die im Alltag stattfindet, als Selbstschutz der Überforderung, einfach wie damit umgegangen wird, dass man dauernd selbstverantwortlich ist. Genau, so kann man das beschreiben. Ein Tiefsinn und also das, was nicht einfach nur auf der Oberfläche stattfindet, wird eher vermieden. Emotionale Reserven werden zurückgehalten, sowohl in zwischenmenschlichen Beziehungen, in unterschiedlichen Bereichen mit Freundschaften. Das heißt, es wird immer versucht, dass man sich selbst einfach nicht gänzlich einfach aufmacht für andere, um sich eben nicht auszuliefern. Das Resümee, was man daraus ziehen kann, ist das, dass diese Coolness einfach eine Strategie darstellt, eine Schutzhülle, und je mehr Psychologie, je mehr Institutionalisierung der Kindheit und der Jugend stattfindet und je mehr Jugendliche unter Druck geraten, für sich selbst verantwortlich zu sein, desto mehr besteht eine Kultur der coolen Diskursformen und sich eben möglichst distanzierende modische Praktiken anzueignen, um sich einfach genau zu distanzieren, um sich zu schützen. Junge Menschen brauchen heute mehr denn je eine coole Jugendsprache, je mehr eben auch übergreifende Eltern- und Institutionskultur völlig auf die Jugend, auf die Kulturgemeinschaft zugegriffen wird, ja. Und Jugend einfach, also junge Menschen keinen Raum mehr haben, um einfach selbst ihre Kultur, die natürlich auch immer in Abgrenzung zur Erwachsenenkultur zu sehen ist, sich zu distanzieren. Die Auseinandersetzung mit vielfältigen Rollenerwartungen, die andere in uns herantragen, ist natürlich nicht zu unterschätzen, vor allem für junge Menschen nicht. Das heißt, Selbstideale und normative Erwartungen, mit denen wir alltäglich konfrontiert sind, müssen ständig in Balance gebracht werden. Also das betrifft ja nicht nur junge Menschen, das betrifft ja uns selbst auch. Aber natürlich kommt es eben vor allem im Jugendalter zu enormen, also können einfach enorme Belastungen daraus entstehen. Demnach ist es nicht zu unterschätzen, wenn Realität, Selbstideale und Erwartungen von anderen in einem konfliktreichen Spannungsverhältnis zueinander stehen. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich möchte dieses Familienideal erfüllen und kriege es aber einfach mit meinem Alltagsleben nicht zusammen, dieses Ideal zu erfüllen, kriege ich Probleme mit mir selber. Ich fühle mich schlecht, weil ich normativ nicht diesen Druck mich selbst aussetzen kann. Jetzt stellt sich die Frage, wie können wir damit umgehen, wie können wir als Gesellschaft, als Eltern, als Pädagoginnen damit umgehen. Was sich Jugendliche ganz klar wünschen, das ist, dass die Erwartungen an sie heruntergeschraubt werden, dass mehr Zeit und Spielraum ihnen zur Verfügung gestellt wird, um einfach selbst herausfinden zu können, was junge Menschen überhaupt wollen und wer sie überhaupt sein können und wer sie sind. Ja. Das heißt einfach diesen Druck rausnehmen. Wichtig ist, also Freizeit ist immer eine, schafft immer eine Zeit und Raum zur Selbstbestimmung. Und da ist vor allem dieser Freizeitbereich, der ist wirklich wichtig, dass man den einfach unkontrolliert lässt. Ja. Und den jungen Menschen wirklich die Gestaltung hier einfach selbst überlässt. Was natürlich auch wichtig wäre, wären Ideale vorzuleben, die zwar realitätsnah sind, aber nicht zu idealistisch, beziehungsweise eben nicht gefaked, wie eben die supercoolen, quasi, wo es einfach nur mehr ums Faken geht. Ja. Dann ganz klar Reduzierung von Druck, vor allem von Leistungsdruck. Ich weiß, das ist als Eltern immer schwierig, ja, weil Eltern ja einfach auch selbst diesen Bildungsdruck spüren. Das heißt, ganz viele Eltern hört man oft, suchen schon 3 Jahre vorher das perfekte Gymnasium aus für ihre Kinder. Und wenn sie es nicht tun, geraten sie in Missgunst von anderen Eltern. Ja, so, also, genau. Wie kann man noch damit umgehen? Was natürlich auch wichtig wäre, ist Kindern und Jugendlichen Raum zu geben für ihre Gefühle und auch einfach ihnen Möglichkeiten und Räume aufzumachen, um diese Emotionen und Ängste artikulieren zu können. Es ist nicht für alle selbstständig, das einfach zu praktizieren zu können. Jugendliche bei gesellschaftlichen Belangen partizipieren zu lassen, ist zum einen natürlich sinnvoll, weil dadurch die Interessen von jungen Menschen einfach Gehör gegeben wird. Ja. Und zum anderen kann es uns natürlich auch eine Sichtweise beschaffen, die eben auch vielleicht abseits von marktwirtschaftlichen Ideologien angesiedelt ist, die einfach eben eine andere Perspektive eröffnet. Wo eine Gefahr darin besteht, ist, dass Bildungseinrichtungen zu sehr auf Kommunikations- und Selbstdarstellung in die Richtung einfach lehren und Inhalte vernachlässigt werden. Das ist genau wie präsentiere ich mich am besten, auch ohne Inhalte. Und natürlich bewusst zu versuchen, von Zeit zu Zeit die Schnelllebigkeit unseres Alltags hinten anzustellen. Ich weiß, das ist natürlich schwierig, aber sich das einfach bewusst in die Köpfe, also ins Bewusstsein immer wieder zu holen. Genau, das war es jetzt von meiner Seite. Ich würde Sie jetzt einfach noch einladen, noch zu diskutieren, was wir eben als Gesellschaft, als Pädagoginnen, als Eltern, als zentrale Bezugspersonen dazu beitragen können, damit sich Jugendliche und junge Menschen wieder sicherer fühlen. Genau. Und würde mich einfach auch noch Ihre Erfahrungen interessieren, was Sie vielleicht schon in der Praxis machen in die Richtung. Genau. Und möchte mich mal bedanken. Und genau. Würde mal um Wortmeldungen, Anregungen, Fragen etc. bitten. Ja.